Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie hören den Kurier.
In Brüssel findet heute der EU-Gipfel statt, bei dem Staats- und Regierungschef zu wichtigen Themen diskutieren. Erwartet wird in den meisten Fällen eine sehr hitzige Diskussion, denn die Meinungen gehen bei den großen Fragen, die heute besprochen werden, teils sehr weit auseinander. Dabei ist es in vielen Punkten enorm wichtig, endlich eine gemeinsame Linie zu finden. Etwa was die weiteren finanziellen Hilfen für die Ukraine betrifft oder wie wir es schaffen können, Europa kriegsfähig zu machen. Begleitet wird der EU-Gipfel in Brüssel von Traktorenlärm, denn auch heute protestieren in Brüssel die Bauern, um ihren Unmut zu äußern. Wie der heutige Tag abläuft, worüber jetzt genau diskutiert oder sogar gestritten wird und ob da unterm Strich dennoch etwas Konkretes rauskommen wird, bespreche ich heute mit unserem Brüssel-Korrespondenten Konrad Kramer. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 21. März und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Woher soll das Geld kommen? Diese Frage zieht sich heute durch den EU-Gipfel. Zum Beispiel, wenn es um die finanzielle Unterstützung der Ukraine geht. Aber auch, wenn es darum geht, wie Europa kriegsfähig werden kann. EU-Ratspräsident Charles Michel betont in seinem Einladungsschreiben, Europa habe jahrzehntelang zu wenig in seine Sicherheit und Verteidigung investiert. Jetzt sei es höchste Zeit für radikale und konkrete Schritte. Ob es heute tatsächlich zu konkreten Schritten kommt, ist allerdings fraglich. Es ist davon auszugehen, dass bei dem heutigen EU-Gipfel vor allem hitzig diskutiert wird. Warum, welche Vorschläge am Tisch liegen und warum sich eine Entscheidung bei diesen Themen so lange hinzieht, bespreche ich jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten Konrad Kramer, der den EU-Gipfel für uns live vor Ort verfolgt. Hallo Konrad.
Hallo, Grüße aus Brüssel.
Konrad, vielleicht kannst du eingangs kurz ein bisschen erklären, wie läuft denn dieser Tag heute so ab? Wie kann man sich diesen EU-Gipfel konkret vorstellen?
Naja, also erstens einmal heulen natürlich ständig die Polizeisirenen, weil diverse Staats- und Regierungschefs hier vorrollen. Mhm. Und andererseits sind natürlich wieder mal die protestierenden Bauern mit ihren Traktoren in Brüssel eingerollt, haben bis jetzt nichts kaputt gemacht, was sie ja beim letzten Gipfel gemacht haben, aber sind doch sehr massiv auf allen Plätzen vertreten mit ihren Traktoren und versuchen, die Zutritte zu den Gebäuden zu blockieren. Ich würde momentan sagen, große Präsenz der Bauern, aber noch keine Ausschreitungen. Das prägt schon mal die Stimmung hier. Also das heißt, hohe Sicherheitsvorschriften, massive Absperrungen und gleichzeitig Bauernproteste. Und jetzt sind wir im Gebäude hier im EU-Rat und es sind in den letzten 2 Stunden die Staats- und Regierungschefs der Reihe nach hier eingerollt und haben sich dann gleich der Presse gestellt. Das ist momentan das Szenario. Jetzt haben sie sich zurückgezogen mit UN-Generalsekretär Guterres und sind beim Mittagessen und dort werden sie sich wahrscheinlich in die Haare kriegen, denn man redet über das Thema Nahost.
Mhm. In die Haare kriegen ist ein gutes Stichwort. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, da wird es heute wohl eher hitzig zugehen beim EU-Gipfel. Da wird wohl sehr viel diskutiert werden über die Themen.
Oh ja, also es kündigt sich ein sehr streitbarer EU-Gipfel an. Es gibt furchtbar viele Themen, die auf der Tagesordnung sind und wirklich umstritten. Ich möchte jetzt mal auf das Thema Nahost gar nicht eingehen, weil da streiten sich Europa ohnehin seit Monaten und nun ja, eine wirklich große Rolle spielt die EU da ohnehin nicht. Worum es im Kern geht und wo es dann auch wirklich ans Eingemachte geht, ist natürlich die Ukraine und die große Frage, wo nehmen wir das Geld und wo nehmen wir die Waffen her, um die Ukraine weiter zu unterstützen.
Mhm. Auf das Thema werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Davor vielleicht noch ganz kurz, wie so gut wie bei allen EU-Gipfeln seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, ist auch heute Präsident Volodymyr Zelensky wieder per Video zugeschaltet. Mhm. Was wird denn erwartet von seiner Rede?
Also Zelensky wird wie üblich an die Bereitschaft appellieren. Er tut das ja quasi, das ist ja mittlerweile ein Ritual geworden. Sind wir uns ehrlich, also es gibt EU-Gipfel, Zelensky tritt auf und appelliert an die EU-Staaten doch weiterhin Hilfe zu leisten, bedankt sich zugleich für die Hilfe, die geleistet wurde. Und ja, er hat derzeit zumindest einen gewissen Grund, sich zu bedanken. Es ist die erste Tranche Geld an die Ukraine geflossen, und zwar rund 5 Milliarden Euro. Das heißt, Zelensky hat Grund, sich zu bedanken, aber er hat natürlich, und wir wissen es alle, ziemlich gute Gründe, sich auch einerseits zu beschweren, dass vieles bei der Hilfe doch nicht so funktioniert, und gleichzeitig zu warnen, dass er halt mittlerweile massiv in der Defensive ist und sehr dringend Hilfe aus Europa brauchen würde.
Es ist ja so, dass Tschechien hat 1,5 Millionen Artilleriegranaten aufgetrieben. Die sollen ja an die Ukraine geliefert werden. Allerdings müssen die eben noch bezahlt werden. Geld ist ein wichtiges Stichwort, das hast du ja vorher auch schon gesagt. Wie steht es denn konkret um diese Artilleriegranaten, um die Lieferungen? Woher soll das Geld dafür kommen? Und wie wichtig ist diese Lieferung auch für die Ukraine?
Ganz spannende Initiative, muss ich sagen. Ich durfte da gestern im Hintergrund ein bisschen mich erkundigen, was da läuft, und habe da von einer Vertreterin Tschechiens dann das wunderbare Bild bekommen, sie laufe da jetzt mit dem Hut bei den EU-Staaten herum und versuche Geld einzusammeln für diese Granaten. Ich sag's mal offen, bei Österreich wird sie kein Glück haben, weil wir sind ja die, die sich in diesem Moment immer auf unsere Neutralität zurückziehen und sagen, sorry, meine Lieben, wir geben gerne für alles,
aber bitte nicht
für Waffen. Genau, da halten wir uns immer raus. Das ist das eisende Prinzip. Das hat auch der Kanzler, der ja jetzt kurz mit uns gesprochen hat, auch wieder betont, sobald wir auch nur in die Nähe von Waffen kommen, ist mit uns nichts zu machen. Da sind wir eisern neutral und ziehen uns zurück. Mag uns auch gelegen kommen, sparen wir unser Geld. Aber wie gesagt, die Tschechen sind unterwegs mit dem Hut, wie sie sagen, und sammeln Geld für diese Granaten ein. Die Tschechen sind da sehr praktisch. Die haben sich wirklich Länder auch außerhalb Europas vorgenommen. Länder, in die sie selber vor vielen, vielen Jahren Granaten geliefert haben und die halt große Depots haben, weil sie sie nicht brauchen. Und dort ist halt die tschechische Politik wirklich hingefahren, hat vorgesprochen und ist da wirklich praktisch dabei, diese so dringend benötigte Munition für die Ukraine, die ja in der Defensive ist, zu besorgen. Und ja, die Hoffnung ist, dass genug Geld zusammenkommt und wir daran nicht scheitern. Das ist sozusagen das Konkreteste, was man momentan der Ukraine an Unterstützung bieten kann von Seiten Europas. Da geht es aber nicht um die EU gemeinsam, sondern eben jeder Staat wirft in diesen Hut was ein. Wir tun es nicht, aber viele andere werden es hoffentlich tun, denn die Ukraine kann es bitter nötig brauchen.
Aber bis dahin ist es, du hast es jetzt eher angesprochen, noch ein weiter Weg. Aber wie schaut es denn jetzt um gemeinsame EU-Hilfen für die Ukraine aus? Auch da wird ja viel diskutiert. Kann Geld fließen? Kann Geld fließen und wie schaffen wir das?
Naja, da tun sich zwei Fragen auf natürlich. Also ja, wir schaffen es jetzt mal diese Granaten, weil wir haben keine mehr. In ganz Europa sind keine mehr zu finden, weil die Lager leer sind und zu wenig nachproduziert wird. Also wie schaffen wir es, diese Granaten einerseits rasch zu besorgen? Gut, das schaffen hoffentlich die Tschechen. Nur man muss ja längerfristig denken. Europa muss sich, da sind sich hier alle einig, neu bewaffnen. Wir haben eine Bedrohung, mit der wir, naja, 2 Jahrzehnte Minimum nicht gerechnet haben. Wir haben Russland vor der Tür, das einen Angriffskrieg gestartet hat. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie rüsten wir die Ukraine auf Dauer auf, um sie in diesem Krieg, der noch lange dauern wird, auch da sind sich alle einig, zu unterstützen. Und andererseits, wie schaffen es wir uns auch, und zwar mit eigenen Mitteln und eigener Industrie zu rüsten? Naja, diese Pläne liegen auf dem Tisch, diese Ideen sind da. Also wir brauchen eine eigene Rüstungsindustrie, die eben die Ukraine und dann längerfristig auch uns wieder beliefert. Wir brauchen neue Waffen etc. etc. Naja, und das Ganze kostet halt, wer sich mit Waffen beschäftigt, weiß das, furchtbar viel Geld. So, jetzt ist aber in Europa die wirtschaftliche Lage jetzt auch nicht gerade super rosig. Und wir haben in der EU ja gerade ein Sparbudget beschlossen. Also es ist ja um jeden Euro hier gefeilscht worden in den letzten Monaten, wenn es ums längerfristige EU-Budget ging. Naja, und jetzt kommen auf einmal neue Ausgaben in Milliardenhöhe für die Rüstung auf einmal auf den Tisch. Und die müssen jetzt irgendwoher kommen und finanziert werden. Und da geht der Streit halt wirklich erst richtig los. Wir wissen es, wenn es ums Geld geht, wird es immer eng. Und da gibt es jetzt sozusagen Ideen, die von einzelnen, auch sehr großen Staaten auf den Tisch gelegt werden. Und andere, auch nicht unwesentliche Staaten, sind da massiv dagegen. Mhm. Kurz erklärt, die Idee ist, die EU nimmt gemeinsam Kredite auf. Man könnte das mit einer Art Staatsanleihen vergleichen. Also das heißt, die EU, die natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit hat, wir sind ja immerhin 27 recht wirtschaftlich starke Nationen auf den Finanzmärkten, nimmt Anleihen auf, und zwar gemeinsam.
So wie es auch während der Corona-Pandemie gemacht wurde, oder?
Richtig, genau. Das haben wir in der Notsituation, als es um Geld ging, um die Notteile der Industrie etc. wieder in Bewegung zu setzen, haben wir das gemacht. Gibt es auch noch einige Ungereimtheiten bei diesem Thema, aber egal, wir haben es gemacht. Und diese Idee soll jetzt wiederholt sein. Das wünschen sich unter anderem die Franzosen. Franzosen sind immer großzügig beim Geld ausgeben in der Ukraine. Die sehen das etwas lockerer. Und die Deutschen, und ja, wir auch, sind dann etwas knausiger, wenn es darum geht. Also sozusagen wir gemeinsam mit den Deutschen, den Holländern, den Schweden, den Dänen, habe ich jetzt einmal die wichtigsten genannt, glaube ich, spielen da ein bisschen die schwäbische Hausfrau und sagen, Moment einmal, wir können nicht schon wieder gemeinsam Kredite aufnehmen. Mhm. Der Punkt ist der, wenn wir die gemeinsam aufnehmen, dann fällt das nicht in die nationalen Schulden. Das heißt, das, wofür sich alle immer fürchten, ich muss am Ende des Jahres dastehen und sagen, oje, meine Schuldengrenze ist zu hoch, ich bin über den berühmten 3% Budgetdefizit etc. und meine Schulden steigen massiv, das kann ich damit vermeiden. Das heißt, die einzelnen Staaten kommen sauber davon und die EU zaubert Geld aus dem Hut. So wäre es gedacht, aber wie gesagt, es gibt massive Bedenken, und ob wir da wirklich weiterkommen, bin ich mir nicht sicher, aber es wird furchtbar heftig über dieses Geld gestritten werden. Da bin ich mir sicher, denn alle sind sich einig, zumindest bei einem. Irgendwoher muss dieses Geld kommen, denn irgendwoher muss ich diese Rüstung für Ukraine, aber auch für uns selber finanzieren.
Jetzt ist aber die Frage, wenn es jetzt bei dem Vorschlag so heftige Diskussionen gibt, gibt es denn überhaupt andere Vorschläge, was die Machbarkeit, was die Umsetzbarkeit betrifft, überhaupt realistischer wären als diese gemeinsamen Schulden, die gemeinsamen Kredite?
Naja, die Holländer, die für ihre Sachlichkeit und ihren Pragmatismus berühmt sind, haben sozusagen relativ kaltschnäuzig hier gesagt, naja, meine Lieben, wenn ihr alle eure Verteidigungsausgaben auf die bei der NATO zumindest geforderten 2% des BIP anhebt, dann haben wir kein Problem mit unseren Waffen und unserer Verteidigung, weil dann gibt es ja genug. Das tut nur niemand. Also dieser Vorschlag ist zwar wahrscheinlich der naheliegendste, also man müsste sozusagen quasi in die Tasche greifen, nur das will halt niemand. So, dann gibt es hier in den Gipfelformulierungen, die sich ja bereits abzeichnen, einen Auftrag an die Europäische Investitionsbank. Das ist so eine europäische Bankinstitution, die auf ziemlich viel Geld sitzt und die Möglichkeit hätte zu investieren. Das tut sie normalerweise für andere Dinge. Jetzt soll sie das hier für die Rüstung tun. Ob damit geklärt ist, wo das Geld dann herkommt, weil auch die Europäische Investitionsbank muss dieses Geld woher bekommen, ist es nicht. Das ist ein bisschen so ein Versuch, wir tasten uns ein bisschen in die Richtung, dass irgendjemand sozusagen für alle gemeinsam hier Geld organisiert. Aber wie gesagt, Bundeskanzler Karl Nehammer hat sehr deutlich gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen hier nicht gemeinsame Schulden, wir wollen hier kein Geld aus dem Hut. Und vor allem Österreich hat natürlich gleich und furchtbar deutlich gesagt, wir wollen vor allem auf keinen Fall Geld für Waffen hergeben. Das wird für uns nicht stattfinden. Und wenn ich es gleich anreißen darf, die dritte Möglichkeit ist natürlich die, dass wir das in Europa, interessanterweise vor allem in Belgien, gelagerte und eingefrorene Geld der russischen Zentralbank anzapfen. Wie funktioniert das? Naja, wir haben ja das im Ausland, auch die russische Zentralbank legt ja Geld in Friedenszeiten sehr gerne im Westen an, weil dort liegt es ganz gut, hat rund 200 Milliarden Euro auf westliche Banken gebunkert. So, der Krieg bricht aus. Das Erste, was wir machen, wir frieren dieses Geld ein. Gut, das haben wir jetzt nochmal. Das liegt hier herum. Das traut sich auch niemand anzugreifen, weil Völkerrecht, bla bla, internationale Kreditwürdigkeit, also das ist ein heikles Thema. Aber dieses Geld, wir wissen es ja alle, das spüren wir ja selber, die Zinsen sind ja massiv gestiegen, auch für sozusagen gebunkertes Geld. Dieses Geld wirft Zinsen ab.
Ja.
Naja, und das sind immerhin so pro Jahr 6 Milliarden Euro.
Das ist nichts.
Genau, du und ich, wir sind uns einig, das ist immerhin was. So, jetzt wird darum gestritten, kann ich die Zinsen für dieses Geld wenigstens nehmen? Also quasi das eingefrorene Geld der Russen höre ich nicht an, weil wer weiß, wenn wir da mal, da machen wir die Büchse der Pandora auf, auch wenn die Russen einen Krieg angezettelt haben, aber das geht nicht so einfach. Aber können wir zumindest die Zinsen für uns, also für Europa und eben Waffen in Anspruch nehmen? Ja, es gibt viele Befürworter dieser Idee. Das sind natürlich vor allem die, die dem Russlandkrieg am nächsten sind, also die östlichen Staaten der EU, die halt wie Polen, die baltischen Staaten, die sich halt sagen, wir brauchen dieses Geld, also nehmen wir uns doch diese 6 Milliarden Euro und die kommt der nächste, wieder 6 Milliarden Euro, da kommt was zusammen. Skeptisch sind auch wir da, weil wir halt sagen, also Österreich, naja, das muss schon wirklich mit rechten Dingen zugehen, das muss also quasi rechtlich wasserdicht sein. Und ich habe heute in einem lustigen Hintergrundgespräch dann die Phrase gehört, 4 Juristen, 8 Meinungen.
Ja, klassisch, ja, kennt
sozusagen,
man.
Klassisch, du kennst das auch. Das heißt, also momentan wird darüber debattiert, wie sieht man das? Darf man das nehmen, dieses Geld? Und die Frage ist, wenn man es nimmt, was macht man damit? Und auch hier wieder, da gibt es ja einen Vorschlag, der lautet, wir nehmen 90% dieses Geldes, also von diesen 6 Milliarden pro Jahr, und stecken sie in Waffen und geben sie der Ukraine. Super, Problem gelöst. Wir haben endlich Geld, um der Ukraine Waffen zu geben. Zum Beispiel Geld für diese tschechischen Granaten. Und 10% stecken wir dann in unsere eigene Rüstung. Eine Möglichkeit. Österreich will das nicht, weil Österreich sagt zumindest, naja, also wenn das so läuft, wollen wir damit nichts zu tun haben, denn wir sind neutral und beim Thema Waffen machen wir uns nicht die Finger schmutzig, weil das greifen wir nicht an. Bekannte österreichische Haltung. Ja. Also Streitthema auch hier, ist das alles rechtlich? Die Jurist 1 sagt nein, Jurist 2 sagt ja. Also da wird hin und her debattiert. Jeder Staatschef hat seine eigene juristische Meinung. Und das heißt auch hier wieder, ja, eine weitere Idee am Tisch. Aber die Frage ist, kann sich wer durchsetzen oder wird, wir wissen ja, bei EU-Gipfeln wird sehr oft bis in die Nacht gestritten, wird vor allem darüber gestritten und es kommt keine Lösung raus. Also es kann auch ganz schön spannend werden. Wir fürchten, dass auch heute wieder die Staatschefs, die haben ja dann, nachdem sie mit dem UN-Generalsekretär gegessen haben, dann ziehen sie sich zurück, dann gibt es irgendwann ein Abendessen, dann spricht der Selenskyj. Ja, das sind ja also Rituale, diese Gipfel. Und schauen wir mal, wann wir auf einen Punkt kommen. Das kann sich noch heute und natürlich auch morgen ziehen. Und mal schauen, wie lange, was dabei rauskommt.
Spannend wird es auch für die Bauern, weil wir vorher schon kurz über die Bauernproteste gesprochen haben. Sprechen wir auch noch ganz kurz das Thema an. Du hast es vorher schon gesagt. Es sind auch jetzt wieder Traktoren, die in Brüssel aufgerollt sind. Die haben ja schon in Deutschland, Frankreich, Polen, den Niederlanden und auch davor schon in Belgien in den vergangenen Monaten immer wieder protestiert. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, weswegen wird denn da jetzt genau protestiert? Das Ganze zieht sich jetzt auch schon sehr lange hin. Da gab es schon Zugeständnisse auch von Seiten der Politik. Aber wie geht es da jetzt konkret weiter? Was liegt da jetzt noch am Tisch?
Das Problem ist, die Bauern, auch wenn man dann nachfragt, wissen.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Sie wissen selber gar nicht so genau, wogegen oder wofür sie protestieren.
Okay.
Denn das ist ein genereller Unmut, der da antreibt. Natürlich überbordend die Bürokratie. Also sie müssen da ein Formular ausfüllen, um eine Förderung zu kriegen, erzählen sie einem ständig. Natürlich fallen die Lebensmittelpreise. Wir wissen alle, manche Dinge sind im Supermarkt schon für uns billig. Und was die Bauern dann dafür bekommen, das ist eine Schande, wissen wir alle. Es ist viel zu wenig, bei vielen auch in Österreich. Also das heißt, das ist so eine Gemengelage, die die wütenden Bauern auf die Straße treibt. Entsprechend kompliziert ist auch die Antwort darauf. Und die EU ist ja momentan vor allem damit beschäftigt, diese Bauern zu besänftigen. Da werden nämlich Ökoregeln wieder, die wir gerade erst erlassen haben, wieder storniert. Also das, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wir haben furchtbar viele Regeln, mit denen wir eigentlich die Klimawende einleiten wollen und die die Landwirtschaft betroffen haben, jetzt wieder mal storniert, einfach weil wir versuchen, die Bauern zu besänftigen. Andererseits haben wir ja seit dem Kriegsausbruch die Grenzen zur Ukraine aufgemacht, um dieses vom Russland überfallene Land ein bisschen zu unterstützen, indem sie ihre Agrarprodukte, die Ukraine ist ja ein Agrarriese, produziert wahnsinnig viel Weizen, Händeln etc., verkaufen können und damit Geld dort in die Kassen kommt. Problem dabei ist, dieses Zeug ist natürlich auch auf den europäischen Märkten gelandet und die Bauern protestieren auch deshalb, weil sie sagen, es kommt viel zu viel aus der Ukraine zu uns und das zerstört unsere Märkte und wir werden unser Zeug nicht mehr los. So, jetzt hat die EU auch da wieder erst letzte Nacht beschlossen, wieder diese Grenzen für die Ukraine Importe hochzufahren, also zu schauen, ab einer gewissen Menge Händeln, ab einer gewissen Menge Kartoffeln, ab einer gewissen Menge Zucker ist wieder Schluss. Dann wird die Grenze wieder dicht gemacht. Mehr darf nicht in den EU-Raum kommen. Und ja, auch darüber wird bei dem Gipfel natürlich gestritten werden, denn hier sind die Fronten auch ein bisschen so. Die Polen sagen, Moment einmal, es muss noch viel mehr kontrolliert werden, es darf noch viel, viel weniger auf den europäischen Markt kommen. Andere sagen, Moment einmal, aber die Ukraine braucht doch dieses Geld. Also wir können nicht sagen, wir unterstützen die Ukraine einerseits und tun alles für sie und dann schneiden wir die wichtigste Einnahmequelle der Ukraine, nämlich den Verkauf ihrer landwirtschaftlichen Güter einfach ab und einfach, weil sich unsere Bauern vor diesem Zeug fürchten und es als Konkurrenz betrachten. Schwierige Gemengenlage und wieder ein super Thema zum Streiten. Wir werden also nicht nur über Granaten und Geld für diese Granaten und Ähnliches streiten, sondern wir werden auch darüber streiten, ob jetzt Weizen, wie viel Hühner, wie viel Zucker etc. Also ein weiterer Punkt, der die Staats- und Regierungschefs in diesen nächsten Stunden hier beschäftigen wird. Und ich fürchte, es wird weit in die Nacht gehen.
Konrad, dann abschließend noch ganz kurz. Jetzt haben wir bei jedem Thema, das wir angerissen haben, sind wir am Ende auf den Punkt gekommen, da wird wohl heftig diskutiert werden, da wird es hitzige Gespräche geben, da wird wohl miteinander gestritten werden. Trotzdem stellt sich dann die Frage, was werden diese hitzigen Diskussionen denn überhaupt bringen? Wird am Schluss irgendwas rauskommen? Vor allem, du sagst, das wird spät in die Nacht gehen, das ist üblich so, aber wird da dann zumindest bei irgendwelchen dieser Themen unterm Strich auch was Konkretes rauskommen? Oder wird es bei den hitzigen Diskussionen bleiben, die dann quasi fürs erste Mal in Luft verpuffen?
Also es gibt natürlich ein paar Hoffnungen, wo etwas rauskommen soll. Die österreichische Hoffnung ist interessanterweise, da geht es um den Balkanstaat Bosnien-Herzegowina. Da hoffen wir, dass die EU endlich die Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina aufnimmt, also Gespräche über einen EU-Beitritt. Der liegt natürlich in ferner Zukunft, wenn er überhaupt je stattfindet. Aber sozusagen Österreich hofft da, dass man gegenüber diesem Land sozusagen freundliche Nasenlöcher macht und ihm sozusagen auch sagt, ihr dürft auch mit uns über einen Beitritt reden, wann immer der stattfindet. Das ist die eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist ja, dass die Tschechen doch zumindest ein bisschen Geld für ihre Granaten für die Ukraine zusammenbringen. Die dritte Hoffnung ist, dass wir zumindest einmal sagen, wir einigen uns grundsätzlich darauf, dass wir Geld in unsere Sicherheit und damit in Waffen und Rüstung stecken wollen. Also, dass man zumindest einmal grundsätzlich die Richtung vorgibt da. Denn auch das ist ja nicht sicher. Und drittens, dass wir bereit sind, bei der Ukraine die Dringlichkeit, die diese Lage hat, auch anzuerkennen. Denn viele Länder in Europa, natürlich die, die am weitesten weg sind, haben da jetzt kein allzu großes Interesse mehr an diesem Krieg, so furchtbar er ist. Also Spanier und Portugiesen, man kann sich das lebhaft vorstellen, sind da jetzt eher schon, wie soll ich sagen, gleichgültig gegenüber dem und haben andere Interessen. Aber trotzdem, die Hoffnung ist, dass wir uns wieder mal am Ende zusammenraufen und sagen, gut, also wir werden die Formulierung in der Gipfelerklärung, die derzeit am Tisch liegt, ist so umfassend und so intensiv wie möglich die Ukraine unterstützen. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen.
Die Hoffnung ist also, bei der Mehrheit der Themen eine gemeinsame Basis zu schaffen. Wir sind gespannt, ob es dazu auch kommen wird. Du wirst den Gipfel für uns weiter verfolgen, der ja wohl doch noch sehr lange dauern wird. Mhm. Und uns dann natürlich auch auf kurier.at am Laufenden halten, beziehungsweise über die Ergebnisse informieren, die ja hoffentlich doch irgendwo unterm Strich rauskommen. Ich sage an dieser Stelle, danke Konrad, dass du dir die Zeit genommen hast und liebe Grüße nach Brüssel und viel Durchhaltevermögen.
Dankeschön.
Mehr zu dem Thema lest ihr dann natürlich auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Apropos Brüssel, Serbien will sich als führende Kraft in europäischen Atomkraft profilieren. Sein Land wolle 4 Atomreaktoren bauen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić am heutigen Donnerstag nach Angaben des Belgrad-Senders B92 beim Atomenergiegipfel in Brüssel, an dem auch mehrere EU-Regierungschefs teilgenommen haben. Vučić suchte dabei demonstrativ die Nähe des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den er herzlich begrüßte. Frankreich ist ja der führende AKW-Staat Europas. Und China und Russland haben mit den Houthi-Rebellen im Jemen, einem Agenturbericht zufolge, ein Abkommen über die Schifffahrt im Roten Meer geschlossen. Laut dem Bloomberg-Bericht haben die Houthis zugesagt, dass russische und chinesische Schiffe durch das Rote Meer fahren können, ohne Angriffe der Houthis fürchten zu müssen. Und jetzt ist es fix, Herbert Kickl, Partei- und Clubchef der Freiheitlichen im Parlament, wird in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen. Das hat ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger dem Kurier bestätigt. Zitat, neben den blauen Flüchtlingen der ersten Ausschusswoche wird der Ex-Innenminister in den rot-blauen Machtmissbrauchs-Urausschuss geladen, sagte Hanger. Mit Flüchtlingen meint Hanger hier Auskunftspersonen, wie etwa den niederösterreichischen Clubchef und Kickl-Vertrauten Reinhard Teufel. Er konnte vergangene Woche ja nicht befragt werden. Mehr zu dem Thema lest ihr natürlich auf unserer Website. Dort findet ihr auch alle anderen wichtigen Infos aus Österreich und aller Welt und auch mehr von unseren Podcasts. Also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.